Das Thema Israel und diese Situation ist natürlich wirklich ein sehr emotionales Thema. Jeden Tag hören wir ganz schlimme Nachrichten vom Nahen Osten. Brennpunkt, das Volk Israel. Und die Stimmung, beobachtet man, wird länger, je mehr, wendet sich gegen Israel. Israel wird als Aggressor im Nahen Osten gebrandmarkt. Und wir sind nun hier als Christen, die im Grunde wissen, Israel ist das Volk Gottes. Die Welt bezeichnet es als den Aggressor. Und natürlich ist das sehr emotional beladen, weil das ja nicht einfach um eine Thematik geht, sondern weil wir tagtäglich vor Augen geführt bekommen, dass es um Menschenleben geht. Dass tagtäglich Blut vergossen wird, auf beiden Seiten. Und das bewegt uns natürlich. Und das schnell sind Meinungen gemacht. Ich muss gestehen, ich bin absolut kein Israel-Spezialist. Ich verfolge auch das, was in Israel geschieht, eher am Rande. Für manche Christen völlig unverständlich, dass das bei mir so ist, das Predige. Aber es ist auch ein bisschen ein Dilemma damit verbunden, da werde ich dann noch etwas dazu sagen. Ich finde es ohnehin aussichtslos, in dieser Situation einen klaren Durchblick zu haben. Finde ich enorm schwierig. Weil wir nur von Informationen leben, die wir von Leuten bekommen. Wir können nur entscheiden, wer ist vertrauenswürdiger. Aber wir können das vor Ort gar nicht ansehen. Und wenn auch nur immer punktuell ein Schicksal und von einem Einzelschicksal auf eine Gesamtsituation zu schließen, ist auch immer gefährlich. Aber trotzdem möchte ich es wagen, heute Morgen ein bisschen Klarheit zu schaffen, vielleicht auch von der Bibel her. Und zuerst möchte ich aber einmal etwas zu Israel sagen. Ich möchte zuerst einmal die Stimme heben für das Volk Israel. Denn ich finde, die Berichterstattung, so wie ich das beurteilen kann, oft nicht ganz fair. Grundsätzlich hat Israel das Recht, sein eigenes Land zu verteidigen. Ich denke, das ist etwas, was schnell vergessen geht. Man klagt darüber, was Israel für Schläge macht, Kriegseinsätze, aber man vergisst, dass Israel ein souveräner Staat ist, völkerrechtlich anerkannt und grundsätzlich das Recht hat, sein Land zu verteidigen, auch mit Waffengewalt. Das macht jedes Land. Würde nur einer Deutschland eine Bombe bei uns statt landen lassen, bei uns etwas explodieren lassen, wir hätten sofort Mobilmachung und wären an der Grenze. Jedes Land auf dieser Welt hat das Recht, sich selber zu verteidigen. Und Israel hat nun ein eigenes Land und darf sich verteidigen. Israel hat, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte, einen historischen Anspruch auf das Land, in dem sie leben. In diesem Gebiet gab es nie einen Staat, schon gar keinen palästinensischen Staat. Vergisst man vielleicht auch, es gab keinen palästinensischen Staat. Und seit 3000 Jahren ist bekannt, dass die jüdische Hauptstadt Jerusalem ist. Nun will man ihnen diese Hauptstadt wegnehmen. Und selbst wenn man sagen würde, das eroberte Land, dass sie das Land ja erobert haben und dass sie deshalb keinen Anspruch auf dieses Land haben, dann sind die auch wieder so auf einem oberflächlichen Dampfer. Wenn das wirklich der Fall ist, dass wenn ich ein Land erobere, ich kein Anrecht darauf habe, dann muss ganz Amerika ausziehen von diesem Kontinent. Denn Amerika lebt auf einem Land, das sie erobert hat. Genauso wie Australien. Niemand sagt, sie hätten jetzt nun deswegen kein Recht und sie hätten keinen historischen Anspruch, dort zu leben. Man vergisst so schnell, wo die Zusammenhänge eigentlich sind. Israel verübt auch keine Attentate. Israel verteidigt sein Land. Wenn man das als Attentate bezeichnet, kann man das tun. Aber Israel hat keine Selbstmörder ausgeschickt. Ich weiß, Israel hat einen sehr guten Geheimdienst, aber jeder Geheimdienst unternimmt Dinge, die wir staunen würden, zur Verteidigung des Landes. Aber das hat nicht den Charakter eines Attentats. Ich habe bis jetzt noch nie gehört, ich kam hier und ich habe auch nichts alles gehört, was auf dieser Welt geschieht und passiert. Bis jetzt habe ich aber noch nie gehört, dass jüdische Extremisten eine Moschee in die Luft gesprengt haben. Ich habe noch nie gehört, dass irgendwo im Zivilen ein Moslem gelaufen ist, ein jüdischer Extremist, den mit dem Messer angefallen hat und niedergestochen. Wenn wir von Israel sprechen, dann hören wir immer, wie sich Israel verteidigt. Aber Israel macht weltweit keine Attentate, es ist keine Strategie dahinter. Wenn so etwas passiert, dann sind das ganz vereinzelte Leute, die aus eigenen Stücken handeln. Ganz anders erleben wir das in der jetzigen Situation. Palästinenser und fundamentale islamische Bewegungen kämpfen sowohl gegen Juden wie gegen Christen. Und vielleicht ist uns das oft ganz zu wenig bewusst, dass der Kampf der islamischen Welt auch gegen die christliche Welt geht. Und ein Beispiel dafür sehen wir in Amerika am 11. September mit diesen World Trade Center. Da wurden Tausende von Zivilisten in den Tod gerissen. Und ständig hören wir nachher, wenn ein, zwei Zivilisten im Zusammenhang mit Kriegsgeschehen sterben, dann wird ein großes Drama gemacht. Aber man kann innerhalb von einer Stunde Tausende von zivilen Menschen in den Tod reißen. Und dann den Eindruck haben, man darf dann nachher nicht mehr davon sprechen. Und sagt dann noch, die anderen seien schuld. Und man sagt auch immer, dass die Kinder von Israel angegriffen und getötet werden. Aber da muss ich auch mal fragen, wieso sind dann die Kinder an den Fronten? Ich würde mein Kind nie dorthin schicken. Das habe ich mich immer gefragt. Mag man denken über Israel, wie man will, aber warum nehmen sie die Kinder nicht in Schutz? Und schicken sie vorneweg Frauen, Kinder. Und Israel verteidigt ihres Land. Und wenn an der Front Kinder stehen und die Kinder sterben, dann ist doch mal die Frage, wo waren die Eltern dieser Kinder? Und dann frage ich mich noch etwas. Warum sind immer 17, 18, 19, 20-jährige junge Männer, die sich in die Luft sprengen? Wieso lässt man so junge Menschen mit so einer Zukunft, die sie eigentlich hätten, in den Tod gehen? Warum gehen nicht die Alten? Warum gehen nicht die Greise, die haben ihr Leben hinter sich? Warum werden junge Menschen motiviert, um solches zu tun? Da ist eine Strategie dahinter, das sind nicht nur Einzeltäter. Irgendwoher müssen sie die Munition haben, irgendwoher müssen sie das Wissen haben, wie man das macht. Irgendwer muss sie an diese Plätze bringen. Die Situation der palästinensischen Flüchtlingslager ist nicht vom Volk Israel verursacht, sondern ein Problem der Palästinenser, auch wenn das immer anders gesagt wird. Sie hätten schon lange ihr Volk in ein geregeltes, menschenwürdiges Leben in der Westbank und im Gazastreifen führen können. Aber sie hielten sie in diesen Lagern. Versuch Israels, die Palästinenser der Westbank und des Gazastreifens aus den Lagern herauszuholen und ihnen ein normales Leben zu ermöglichen, sind am Widerspruch arabischer Staatsmänner und der Vereinten Nationen gescheitert, nicht an Israel. Und Bush hat kürzlich etwas Interessantes gesagt. Er sagte, Arafat hat nie meinen Respekt. Er hatte die Chance zu führen. Er hatte die Chance, unter meinem Vorgänger eine Friedensvereinbarung abzuschließen. Er hatte die Chance, nach der anderen, eine Chance nach der anderen, aber er hat versagt und er hat sein Volk im Stich gelassen, das palästinensische Volk. Sagt Bush, ich bin nicht Bush, ich habe nicht die Einsichten, wie das läuft hinter mit diesen Verhandlungen der Staaten. Auf jeden Fall, Bush ist immerhin ein Staatsmann und hat bestimmt mehr Einblick als ich. Das Problem ist, dass das Ziel eben die Ausrottung Israels ist. Die PLO wurde 1964 mit dem Ziel gegründet, den jungen Staat Israel zu zerstören, um die arabischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren zu lassen und die arabische Herrschaft im Nahen Osten zu vervollständigen. Der Weg, um dieses Ziel zu erreichen, war klar und eindeutig Krieg und Terror. Und übrigens gibt es im Psalmen eine interessante Aussage, die das schon zeigt, dass Israel solche Situationen immer wieder durchlebt. Siehe doch, wie deine Feinde toben, wie hoch sie den Kopf tragen, alle, die dich hassen. Sie haben sich gegen dein Volk verschworen, heimtückisch schmieden sie Pläne gegen uns, die wir unter deinem Schutz stehen. Auf, sagen sie, wir löschen Israel aus. Dieses Volk muss verschwinden und sein Name muss vergessen werden. Das ist heute, bis heute so, der Name Israel muss verschwinden, der Kampf gegen das Land Israel ist ein Kampf gegen das Weltjudentum. Und einen Versuch kennen wir ja schon von Hitler, den er versucht hat, dieses Volk zu vernichten. Das ist die wahre Absicht der Führer, ob uns das gefällt oder nicht. Israel soll von der Landkarte verschwinden. Durch Krieg und Terror will man die Welt dazu zwingen. Und der PLO-Chef Yasser Arafat schlug erst dann neue Wege ein, als er realisierte, dass mit dem Terror und Krieg allein das Ziel doch nicht erreicht wird. Er erhielt ja dann auch den Friedensnobelpreis. Er ist ja Friedensnobelpreisträger, interessanterweise. Aber was für ein Friede wird denn eingefordert? Nachdem die arabischen Nachbarn das kleine Land von einem Krieg in den nächsten zwangen, verlangte die palästinensische Politik von Israel als Preis für einen unsicheren Frieden, genau auf das Land zu verzichten, das sie mit viel Blut erobert hatten und das eigentlich der Ursprung des Judentums ist. Israel soll wichtige Gebiete aufgeben, ohne dass irgendjemand eine zuverlässige Friedensgarantie gibt. Und die ganze Welt stellt den Staat Israel als denjenigen hin, der keinen Frieden will, der Terror provoziert und der für die Unterdrückung der Palästinenser verantwortlich ist. Aber eben, was heißt dann Frieden? Soll das wirklich ein echter Friede sein? Oder nur eine andere Strategie, das Ziel, Israel auszurotten, zu erreichen? Ein Nahost-Korrespondent sagte, die Verwerfung, die Widerrufung eines feierlichen, unterzeichneten Friedensdokuments, das mit Ungläubigen, das sind also Christen und Juden, also nicht Moslems, sind Ungläubige, das mit Ungläubigen abgeschlossen wurde, ist, falls es der heiligen Sache dient, nicht nur erlaubt, sie ist eine religiöse Pflicht. Durch ein Friedensabkommen könnte eine kurzzeitige Illusion des Friedens eintreten, wie das auch Mohammed schon im Jahr 628 mit dem Stamm der Quraysh gemacht hat. Er hat einen Friedensvertrag abgeschlossen, dass seine Anhängerschaft genug stark war, hat er sie niedergemetzelt. Und dasselbe kennt die Geschichte auch noch auf anderer Stelle. Was man heute durch die Medien über die Geschehnisse in Israel erfährt, entspricht leider oft nicht der Wahrheit. Ich kann auch nicht sagen, was wirklich der Wahrheit entspricht. Ich kann nur sagen, ich habe beispielsweise gelesen, in dieser Kirche in Bethlehem wird gesagt, dass diese Leute, die dahin geflüchtet wären, die Waffen abgegeben hätten. Das haben sogar die Priester bezeugt und man hat festgestellt, dass die ziemlich dick eingedeckt waren mit Waffen. Die ganze Weltöffentlichkeit glaubt, es waren keine Waffen da. Die hätten die abgegeben. Sie wollten nur Frieden. Man sagt, Israel wirft immer vor, dass sie die Krankenwagen nicht durchlässt. Das ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Aber man hört eben auch wieder von anderer Seite, dass die Krankenwagen missbraucht werden, um Terroristen zu transportieren und Waffen zu transportieren. Wenn das stimmt, dann sieht alles ein bisschen anders aus. Ich kann es nicht sagen, ich habe das nicht gesehen. Ich kann mich nur orientieren bei verschiedenen Quellen. Wenn die Wahrheit über Israel gefunden werden soll, eine objektive Wahrheit, hat man einen ganz schwierigen Weg vor sich. Man muss sich die Mühe machen, die Aussagen beider Seiten zu vergleichen und wenn möglich auch geschichtliche Fakten nachzuprüfen, wie das mit den Besitzverhältnissen ist, zum Beispiel auch mit diesen Überbauungen, von denen eben gesprochen wird. Eine, die da offenbar immer attackiert wird, ist ein Land, das regulär von einem Juden gekauft worden ist und jetzt immer so getan wird, als ob das nicht in jüdischer Hand wäre, als ob sie das unrechtsmäßig besitzen würden. Es ist schwierig, es ist komplex. Neutrale Quellen gibt es fast nicht. Ich bin mir auch bewusst, auch was ich sage und was ich gelesen habe, ist immer etwas tendenziös. Jeder klärt es von seiner Seite. Auch wenn ich jetzt ein Wort für Israel eingelegt habe und für den Staat Israel und für das Judentum, so heißt das nicht, dass ich der Meinung bin, dass Israel immer alles richtig macht und alle Entscheidungen richtig gefällt hat. Dass sie jede Entscheidung, wo sie einen Präventivschlag machen, eine richtige Entscheidung ist. Und dass jeder Rückschlag gerechtfertigt ist, das will ich mit dem gar nicht sagen. Das kann ich auch nicht beurteilen. Das größte Problem Israels ist ja nicht, jetzt von der Bibel her gesehen, nicht die Situation, in der sie jetzt stecken. Das größte Problem Israels ist, dass sie nicht an den Messias glauben. Das ist das größte Problem vom Volk Israel. Es stimmt, das Volk Israel ist das Volk Gottes und es wird das Volk Gottes bleiben, ob das der Menschheit gefällt oder nicht. Früher oder später wird die ganze Menschheit realisieren, dass Israel, die Nation Israel, das erwählte Volk Gottes ist und bleibt. Auch wenn Kirchen und Bewegungen immer wieder in Anspruch nehmen, sie seien das Volk Israel. Und sie, das Volk Israel, sei nicht mehr Gottes Volk, sondern sie als Kirche, da könnte ich euch einige Kirchen aufzählen, wo ihr vielleicht noch staunen würdet, welche Kirchen das eigentlich behaupten und auch Israel als Staat in dem Sinn und als Nation überhaupt nicht mehr anerkennen. Israel ist und wird das Volk Gottes bleiben. Die Geschichte Israel zeigt aber ganz deutlich, dass das Problem von Israel den Ungehorsam gegenüber ihrem Gott ist. Und das hat verheerende Auswirkungen gehabt für das Volk. Israel hätte nämlich das Land Israel nie verlassen müssen, nie. Die israelitische Geschichte könnte ganz anders aussehen, wären sie Gott gehorsam gewesen und hätten sie Gott verehrt und nicht andere Götter. Sie hätten absoluten Frieden und Wohlstand, sie wären das Volk auf dieser Welt, wo alle Nationen hinpilgern würden, um zu sehen, was da in diesem Volk geschieht. Jeden Feind würden sie besiegen, problemlos. Gott hat zu Mose nämlich gesagt, jetzt muss ich das Licht weg haben. Jetzt habe ich irgendwie. So. Ah ja, da. Er sagt hier zu Mose: Wenn ihr euch nach meinen Anweisungen richtet und meine Gebote befolgt, werde ich euch mit Segen überschütten. Ihr werdet genügend zu essen haben und sicher in eurem Land wohnen. Ich werde dafür sorgen, also Gott selbst wird dafür sorgen, dass in eurem Land Frieden herrscht. Wenn ihr euch schlafen legt, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Ich werde alle wilden Tiere im Lande ausrotten und kein fremdes Heer wird in euer Land einfallen. Israel hätte also absoluten Frieden. Kein Problem. Die Situation würde ganz anders aussehen. Das heißt, dass Israel durch den Ungehorsam gegenüber Gott nun in dieser Situation steckt und diese schreckliche und verhängnisvolle Zeit durchleben musste. Es hat einen ganz schlimmen Gang genommen. Jahrhunderte zeigte Gott Geduld, aber Israel weiß auch, und wenn sie ihre Schriften lesen, wissen sie das, wenn ihr mir aber nicht gehorcht und meine Weisungen nicht befolgt, werde ich selber euer Land verwüsten, dass eure Feinde sich darüber entsetzen, wenn sie es in Besitz nehmen. Ich werde euch in alle Welt zerstreuen, mit dem Schwert werde ich euch forttreiben. Eure Felder werden zur Wüste und eure Städte zu Trümmerhaufen. Voilà. Das heißt, dass Israel in dieser Situation steckt, ist zuerst ihr eigenes hausgemachtes Problem. Dass sie nämlich ihren Gott nicht verehrten, dass sie ungehorsam waren, dass sie andere Götter anbeteten. Und Gott hat jahrhundertelang Geduld gehabt und hat dann aber Maßnahmen ergriffen. Das ist tatsächlich eingetroffen. Israel zahlt für ihren Unglauben, ob man das jetzt gern hört oder nicht. Nicht umsonst bezeichnet Gott selbst das Volk Israel mehrfach als widerspenstig und halsstarrig. Und was ich hier sage, hat überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun. Sondern es hat einzig und allein damit zu tun, was uns die Bibel erklärt. Das ist ein Fakt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass auch Christen Mühe haben, das anzusehen. Das will man gar nicht sehen. Aber es ist so. Die Situation, in der Israel heute steckt, ist das Problem, das sie hausgemacht haben, der Ungehorsam gegenüber ihrem Gott. Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun und das berechtigt niemanden auf dieser Welt, nur einen Juden deswegen zu töten. Das rechtfertigt überhaupt nichts. Es zeigt nur ein Phänomen auf und eine Wirklichkeit, die existiert. Niemand hat das Recht, gegen das Volk Israel zu kämpfen. Niemand hat das Recht, das Volk Israel zu vernichten. Niemand handelt im Auftrag Gottes einfach, dass er sagen kann, ich beseitige die Juden, dann tue ich ein gutes Werk, weil Gott hat das ja schon gesagt. Gott handelt selber. Wir müssen ihm nicht nachhelfen in dieser Beziehung. Er sagt sogar, wer euch antastet, tastet mein Augapfel an. Also wer Israel antastet, der bekommt es dann schlussendlich mit dem Schöpfer zu tun. Wer sich an Israel ungebührlich vergreift, der hat es letztendlich mit Gott selbst zu tun. Gott wird mit seinem Volk seinen Heilsplan vollenden. Und das ist nun die andere und fast unbegreifliche Seite. Aber dass sie im Land ihrer Feinde leben müssen, bedeutet nicht, dass ich mich ganz von ihnen abgewandt habe. Und sie dem Untergang preisgebe. Ich stehe zu meinen Zusagen, ich bin der Herr, ihr Gott. Gleichzeitig hat Gott gesagt, auch wenn ich das machen werde, ich werde das Volk Israel wieder zurückbringen. Und ich werde das tun, was ich ihm versprochen habe. Das ist Gnade Gottes. Das ist übrigens auch für uns Christen ein sehr, sehr interessanter Sachverhalt. Dass Gott barmherzig ist auch über uns. Dass er sich erbarmt. Obwohl wir manchmal ganz krumme Wege gehen können. Wenn er etwas verspricht, hält er es. Und er steht zu seinem Volk und das Volk Israel wird durch keine andere Nation ersetzt. Das Volk Israel hat eine schreckliche, aber auch eine faszinierende Geschichte. Und wenn wir mal sehen, wie viele Menschen die etwas Bedeutendes in dieser Welt geleistet haben, die heute berühmt sind, sei es in irgendwelchen Bereichen, auch die moralisch nicht haltbar sind, auch von der Bibel her. Eine ganze Galerie von Juden. Ganze Galerie. Einstein war ein Jude. Kissinger war ein Jude. Man kann aufsehen, er war Außenminister in Amerika. Ganz viele Juden. In den Völkern, das ist wie zur Zeit von Daniel. Daniel war ein praktisch an zweiter Stelle und hat das Land mitregiert. Oder denkt mir an Josef. War neben dem Pharao der wichtigste Mann, ein Jude. Und so könnten wir die Geschichte verfolgen. Wir sehen, dass wir mit dem Volk Israel eine ganz besondere Nation haben, nur schon von daher. Und trotzdem, das Volk Israel bezahlt den Preis für den Ungehorsam. Aber Gott wird eingreifen. Wir wissen nicht, wann das alles geschehen wird. Wir wissen nur, wenn Jesus kommt, dann wird es ganz bestimmt klar sein, wie das geht. Ich plädiere für eine nüchterne Haltung, die wir Christen haben sollten. Einerseits zu wissen, dass Israel das Volk Gottes ist, aber abgefallen und die Folgen zu tragen hat. Und das andere, dass es das erwählte Volk Gottes bleibt und dass Gott dieses Volk zu dem Ziel hinführen wird, das er ihnen versprochen hat. Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Gefühl bei manchen Haltungen, die mir begegnen in Bezug auf das Volk Israel. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen sollte. Vielleicht als Israel-Euphorie oder ich weiß auch nicht. Mich fragte ein Christ, der mich getroffen hatte und den ich gar nicht gut kannte. Ich habe den vielleicht zweimal gesehen, kurz mehr oder weniger geschäftlich zu tun gehabt. Und dann sagte er mir, wie stehen Sie zu Israel? Und da muss ich sagen, die Art, wie mir die Frage begegnete, da stehe ich einfach platt da, weiß ich erst gar nicht, was ich sagen soll. Weil, wie stehe ich zu Israel? Da müsste ich einiges erklären können. Das kann ich nicht einfach in einem Satz, ich liebe Israel von ganzem Herzen. Ich hatte den Eindruck, mit dieser Frage wollte dieser Mann bei mir sehen und darüber Klarheit gewinnen, ob ich ein tiefgläubiger Christ bin oder ob ich ein unwissender Christ bin. Ob ich mir der Bedeutung Israels bewusst bin oder ob ich zu denen gehöre, die keine Ahnung haben, welche Bedeutung Israel eigentlich hat. Besser angekommen wäre bei mir die Frage, wie stehen Sie zu Jesus? Was bedeutet Ihnen Jesus? Das ist der Punkt, der mich etwas beschäftigt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Israel die Rolle von Jesus übernimmt bei manchen. Das ist die größte Gefahr. Ich habe hier bei einem sehr guten Abhandlung über Israel einen Schlusssatz gelesen, der mir wirklich zu denken gab wieder. Da heißt es, last but not least. Denken Sie daran, dass Gott der Allmächtige uns segnen wird, wenn wir Israel segnen. Also ich muss euch sagen, die Abhandlung vorher war gut, aber wenn ich so etwas lese, dann klappt in mir irgendwie etwas zusammen. Denke ich, was ist jetzt da los? Jetzt hängt der Segen Gottes mit meiner Haltung zu Israel zusammen und nicht mehr mit meiner Haltung zu Jesus. Bis jetzt war ich immer der Meinung, dass meine Haltung zu Jesus das Entscheidende ist, vom Segen Gottes. Jetzt plötzlich schiebt sich da etwas hinein. Die Bibelstelle ist voll und ganz missverstanden. Und das sage ich immer und auch denen, die es nicht gern hören. Es ist eine falsche Auslegung. Plötzlich soll der Segen Gottes in meinem Leben von meiner Stellung gegenüber Israel bestimmt werden. Und deshalb kann ich ja dann auch die Leute fragen, wie sie zu Israel stehen, weil dann sehe ich, ob sie richtige Christen sind oder nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was bei mir das unheimlich ist. Ich habe nichts dagegen, wenn man Sympathien für Israel hat. Das habe ich hoffentlich auch eingangs deutlich gemacht. Aber ich habe ein Problem, wenn ich den Eindruck bekomme, dass das Zentrum verschoben wird. Dass nicht mehr Jesus im Zentrum steht, sondern das ganze Geschehen Israels. Und wenn die Christen mehr über Israel wissen, was dort passiert und was dort für Verträge gemacht wurden, als was in der Bibel über Jesus berichtet wird. Sehen wir einmal diese Stelle kurz an hier, auf die man Bezug nimmt. Da heißt es, dass wir zu Abraham gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also in Abraham, in der Nachkommenschaft Abrahams, und der Nachkomme Abrahams, wer das Neue Testament kennt, weiß, der Nachkomme Abrahams ist Jesus Christus. Er ist die Personifizierung. Wir haben hier an dieser Stelle ein göttliches Prinzip. So wie ich mich gegenüber Abraham verhalte, so wird Gott sich gegenüber mir verhalten. Nun ist aber Jesus der Nachkomme Abrahams. Und nun gilt, wie ich mich gegenüber Jesus verhalte, so wird der Segen Gottes auf mich kommen. Wenn ich Jesus ablehne, dann werde ich vom Segen Gottes nicht profitieren. So heißt es dann, ich kann das leider nicht ganz zu ausführlich machen, sonst hätte ich euch noch ganz viele Bibelstellen, müsste ich euch bringen, auch im Römerbrief. In den Heiligen Schriften ist auch vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker aufgrund des Glaubens annehmen werde. Deshalb wird dort Abraham im Voraus die gute Nachricht verkündet, durch dich werden alle Völker der Erde gesegnet werden. Und wie werden die Völker der Erde gesegnet? Durch Jesus. Nicht, dass sie sympathisieren mit Israel, sondern allein und einzig allein Jesus ist der Retter. Das bleibt immer. Und wenn das aus dem Zentrum kommt, dann bekomme ich ein großes Problem. Daraus geht hervor, dass alle, die Gott glauben und ihm vertrauen, zusammen mit ihm, mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden. Das muss die zentrale Botschaft von uns Christen sein. Hier liegen meine größten Bedenken, um vielleicht die, die manchmal ratlos vor mir stehen, wenn ich gewisse Bemerkungen mache, dass ihr mal wisst, wo meine Bedenken sind. Meine Bedenken sind nicht, dass ich finde, Israel macht alles falsch. Ich finde auch nicht, es macht alles richtig. Ich sage einfach, ich kann das einfach nicht richtig beurteilen. Aber dort sind meine Bedenken, wo ich den Eindruck bekomme, dass die Glaubhaftigkeit des Glaubens als Christ damit verbunden wird, wie ich zu Israel stehe. Und wenn ich eine kritische Bemerkung zu Israel mache, man den Eindruck bekommt, jetzt wird man nicht mehr so richtig ernst genommen im Glauben zu Jesus. Oder überhaupt, der Glaube an Jesus wird gar nicht mehr so zentral. Ich möchte auch sagen, ich greife hier gar niemand persönlich an. Ich erlebe das bei uns auch nicht in dieser starken Form, aber ich habe das auch schon oft in dieser starken Form den Eindruck gehabt, dass das so rüberkommt. Jesus beauftragt uns, alle Nationen das Evangelium zu verkündigen. Und wenn wir uns einfach auf Israel fokussieren, werden wir auch den Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, wird in den Hintergrund kommen oder sogar vergessen. Wir haben den Auftrag, sowohl Arabern wie Juden und allen Heiden das Evangelium zu verkünden, auch den Palästinensern. Auch die werden durch Jesus gerettet. Alle Menschen sollen das Evangelium hören. Und wenn heute auch Christen behaupten, Israel muss man nicht missionieren, dann muss ich einfach antworten, dann hätte Petrus einen großen Fehler gemacht. Die meisten Apostel, weil die haben die Juden evangelisiert. Sie haben ihnen von Jesus erzählt. Und das hat nie geändert. Gott hat uns nie beauftragt, für das Volk Israel zu sorgen. Das wird er selber machen, da bin ich tief überzeugt. Ich sage nicht, dass man dort, wo nötig sind, nicht die Stimme für Israel erheben muss, aber wir müssen als Christen nicht für Israel sorgen. Gott sorgt für Israel. Das wird er machen. Er hat seinen Plan und das wird ihm auch gelingen. Er hat uns nie den Auftrag gegeben, für Israel zu sorgen. Und als es um die Kollekte ging, die gesammelt wurde in den Gemeinden, die Paulus eingesammelt hatte, ging es nicht um die Nation Israel, sondern um die Christen in Jerusalem, die nicht mehr genug zu essen hatten. Darf man auch nicht verwechseln. Da wurden Gemeinden Jesu unterstützt. Das heißt, wir müssen lernen, Gott den Heilsplan und der Vollzug des Heilsplanes durchzuführen. Er wird es schaffen. Und er wird es schaffen, auch ohne die Christen, da bin ich überzeugt. Er wird Staatsmänner dazu gebrauchen. Genauso wie er den Augustus gebraucht hat, um Jesus nach Bethlehem zu bringen. So wird er Staatsmänner brauchen, um für sein Volk zu sorgen, bin ich überzeugt. Und ich glaube, Gott wird das tun. Im Römerbrief heißt es, sagt Paulus, ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Ebenso wie diese sagen, Israel ist überhaupt keine Bedeutung mehr, jetzt sind wir das Volk, das wahre Volk Israel und so weiter. Dass wir keine falschen Schlüsse ziehen. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel wird gerettet werden, ob das der Menschheit gefällt oder nicht. Gott wird das tun. Und die Menschheit wird einmal staunen, wenn Gott das tut. Gerade die, die über Jahrhunderte beabsichtigt haben, das Weltjudentum zu vernichten. Sie werden staunen, Gott wird das tun. Aber er wird das tun in seiner Autorität und in seiner Souveränität. Und da braucht er, ich sag das mal extra ganz krass, da braucht er uns Christen nicht dazu. Uns hat er den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zu Christus zu führen. Und sie zu unterweisen. Und was er mit dem Volk Israel macht, da wird er zum Ziel kommen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Es ist eine schlimme Situation für Israel. Wir als Christen, meine ich, haben die Aufgabe, dass wir dem antisemitischen Geschrei nicht zustimmen. Wir sind angehalten, soweit das überhaupt möglich ist, objektiv zu beurteilen, und Zurückhaltung zu üben, wenn gegen das Volk Israel vorgegangen wird. Im Wissen darum, dass wir die letzte Wahrheit nicht kennen. Wir sind nicht dazu verpflichtet, alles, was Israel tut, gut zu heißen. Aber wir sind auch nicht die, die dann laut herausschreien, wenn mal etwas falsch geht. Das machen wir übrigens in unseren Familien auch nicht. Wenn wir in unserer Familie ein Problem haben und jemand in meiner Familie hat sich vielleicht schlecht verhalten, dann schreie ich das auch nicht in die ganze Welt hinaus. Guck mal, was ist das für einer? Dann versuche ich auch zu helfen und zu unterstützen und das zu klären. Und so sollen wir auch nicht in alle Öffentlichkeit da alles hinausposaunen, so wie ich auch zu Vorsicht mahne über andere Christen, die ein bisschen gewisse Sachen anders sehen, sollten wir auch nicht in der Öffentlichkeit vor Nichtchristen da groß uns herausposaunen und brandmarken. Überlassen wir doch das Gott. Erfüllen wir doch unseren Auftrag. Wir haben genug zu tun. Wir haben genug zu tun, im Glauben vorwärts zu kommen. Wir haben genug zu tun, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir haben genug zu tun mit der Verkündigung des Evangeliums. Lassen wir doch nicht immer uns darauf aufhalten, dass wir immer noch 100 andere Sachen den anderen auch noch vorwerfen müssen. Und ich würde einfach dafür appellieren, in Bezug auf das Volk Israel, auch in negativen Äußerungen, einfach zurückhaltend zu sein, auch gegenüber außen. Ganz Israel, das Volk Israel bleibt das erwählte Volk Gottes. Und die ganze Welt wird einmal sehen, ganz Israel wird gerettet werden. Wie Gott das auch immer macht, aber er macht es. Es ist sein erwähltes Volk. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir dich kennen dürfen. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir als Heiden gerettet worden sind. Durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus. Und du siehst oft unsere Hilflosigkeit im Geschehen, im Weltgeschehen, gerade auch im Geschehen um das Volk Israel. Wir wissen oft gar nicht, wie wir das beurteilen sollen, aber eins wissen wir. Du wirst das tun, was du versprochen hast und was du vorgesehen hast. Was auch im Neuen Testament steht, wirst du tun, du wirst das Volk Israel retten. Wie auch immer, aber du wirst das tun. Und wir wollen lernen, einfach hinzusehen und zu beobachten, was du tust, auch im Volk Israel. Aber wir wollen nicht vergessen, den Auftrag zu erfüllen, den wir bekommen haben von dir, Jesus, das Evangelium zu verkündigen und die Menschen zu lernen, dir nachzufolgen. Und wir wünschen uns, Herr, dass noch viele aus dem Volk Israel zum Glauben an deinen Sohn kommen. Wir wünschen, Herr, dass viele aus dem Volk der Palästinenser zum Glauben kommen. Wir wünschen, dass viele aus den arabischen Völkern zu dir kommen. Denn du rettest und du schenkst ewiges Leben. Herr, wirke und rette du noch viele Menschen. Wir danken dir. Amen.